Sie mache etwas mit Sprache, sagt Nora Gombringer. Und das beschreibt eigentlich sehr genau, was sie macht. Die Lyrikerin knetet, dehnt und verdichtet die Buchstaben nach Lust und Laune, pfeffert die Worte mit Sprachwitz und doppeltem Boden. Das funktioniert allein, aber gerne auch im Zusammenspiel mit anderen Künstlern, mit Musikern oder bildenden Künstlern. Frau Gombringer, Lyrik darf Spaß machen, das steht, habe ich so den Eindruck, auch als Botschaft hinter Ihren Texten. Wie viel Spaß macht Ihnen das Dichten noch, muss man sagen, jetzt in einer Zeit, in der es eigentlich nur noch zwei Themen gibt, nämlich Corona und noch einmal Corona?
Ist eine schöne Frage, weil es mich eigentlich auch genau zurückführt zu dem, was mir gerade fehlt. Denn selbst Dichten und Schreiben, das ist mir in dieser Corona-Zeit, aber auch einfach vielleicht schon seit Monaten nicht so gegeben. Jetzt ist ja letzten März das Buch erschienen und hat also sich tapfer in diese Corona-Wellen mit mir gestürzt, nämlich in die Wellen der Unsichtbarkeiten.
Die Gottesanbieterin meinen Sie da, den
Genau, das
Lyrikern?
mein Buch. Gottesanbieterin ist erschienen und hatte einen Vorstellungsabend noch am 11. März in Berlin und danach, ja, stelle ich fest, hat sich gut verkauft. Da ist also wirklich das eingetreten, was viele jetzt beschrieben haben, dass die Menschen Bücher gekauft haben, auch im Solidaritätsgedanken für viele Künstlerinnen und Künstler. Das war gut. Aber was jetzt kommt und auch das Dichten an sich, das, ja, das ist lahm und müde. Was ich wirklich im Moment genieße, ist Dichtung zu lesen. Und dass mir natürlich viele Kolleginnen und Kollegen durch die Zeiten einfach auch da Trost spenden und mich vielleicht wieder zum Wort finden lassen.
Was lesen Sie denn dann gerade?
Im Moment lese ich Zuckmeier.
Ach, Zuckmeier. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ist ja nicht gesagt, wird nicht jeder Zuckmeier Lyrik per se gelesen haben. So viel hat er gar nicht geschrieben an Lyrik. Und was habe ich noch auf dem Nachttisch? Ja, im Moment lese ich eine Doktorarbeit über Rumpelstilzchen. Diese besondere Person, das im Märchenpersonal, ja.
Hört sich auch auf jeden Fall sehr spannend an. Und Zuckmeier, da kommen wir gleich noch drauf, weil Sie ja die Karl-Zuckmeier-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen bekommen nächste Woche. Aber ich wollte doch noch mal kurz zurückgehen. Ich habe gesagt, es gab zwei Themen nur in diesen Tagen, aber das stimmt nicht ganz. Es gab noch ein drittes, was die Welt bewegt hat, nämlich der Sturm auf das Kapitol in Washington. Und zum wiederholten Male steht ein Amtsenthebungsverfahren von Präsident Trump im Raum. Und ich denke, Sie sind ja auch sehr eng mit den USA verbunden. Also Sie haben dort Ihren Highschool-Abschluss gemacht, Sie haben mehrere Arbeits- und Studienaufenthalte in New York, in Los Angeles gemacht und so. Und ich könnte mir vorstellen, da beobachtet man solche Ereignisse natürlich nochmal ganz besonders oder schaut die mit ganz anderen Augen nochmal an.
Ja, ich schaue die jetzt auch in diesen Tagen nochmal an mit den erweiterten Blicken meiner ehemaligen Studierenden. Also ich habe ja 2010 die Professur gehabt in Oberlin in Ohio und kriege jetzt dementsprechend auch von diesem sehr linken Milieu die Spiegelung zurück und erfahre da viel. Und mein Leben in den USA funktioniert in ganz verschiedenen Milieus und Gruppen. Also ich habe da durchaus auch Familienmitglieder, die auf der Seite meines Vaters Einwandererfamilie aus Bolivien oder Peru sind, die ganz typisch für dieses Milieu, diese Klasse auch, die Arbeiter einfach eher pro-Trump sind. Und dann habe ich die ganzen anderen linken Intellektuellen, die eher so Ostküste sind und die beschämt und besorgt sind. Und von daher habe ich genau diese Kombination. Ja,
Kriegt
und
alles mit, dann wahrscheinlich von beiden Seiten.
ja.
Schwierig, sich dann auch irgendwie durch dieses ja, schwierige Eis so ein bisschen durchzulawinern, denke ich mal. Weil
Ja.
man sonst sehr leicht natürlich in Streitgespräche kommt, die dann
Ja,
auch
tut
Freundschaften gefährden und alte Beziehungen, denke ich mal.
genau das ist es. Und deshalb in den USA lernt man, und das war auch immer eine Stärke des Landes, tolerant zu lieben und mit sehr viel Herz und sehr viel Emotion auf die Menschen zu reagieren, aber wirklich Politik bewusst auszulassen als Thema. Und seit es Trump gibt, liegt die Politik wie ein großer Hund im Flur. Man muss über den erstmal steigen, wenn man die Leute besucht in den USA. Und er harrt, dieser Hund harrt. Ganz genau.
Schönes Bild. Nun ist das neue Jahr gerade mal 3 Wochen alt und Sie haben es ja auch schon gesagt mit Blick auf Ihren aktuellen Lyrikband. Das war eine schwierige Zeit, dieses Corona-Jahr. Die Kulturszene hat es ja sehr, sehr hart getroffen, trifft es immer noch so. Und Sie sind ja auch doppelt irgendwie gebeutelt, kann man sagen, einmal als Künstlerin selbst, aber auch eben als Kulturmanagerin, die die Villa Concordia in Bamberg leitet, also so ein internationales Künstlerhaus und so. Wie stark gebeutelt hat sie dieses Jahr oder die vergangenen, ja, 10 Monate bestimmt?
Also als Künstlerin, genau wie Sie es eben auch sagen und verstehen, ist es schwierig, weil man so das Gefühl hat, das, was man bietet, ist eigentlich im Wert minimiert worden und auch verschwunden. Also selbst einige meiner Fähigkeiten, nämlich mich an bestimmte Texte zu erinnern, so aus dem FF, die sind so gerade verschüttet, weil das ist mir jetzt fast unbegreiflich, dass ich im Monat sicher die Hälfte der Tage auf Reise war und mein Büro wirklich aus dem Zug fast geführt habe. Was eben auch nur geht, weil ich hier so ein tolles Team habe, auf das ich immer zurückfunken kann. Ja, da ist auch was im Selbstwert angeknackst, muss man einfach sagen. Meine Arbeit hat viel damit zu tun, dass ich etwas produziere, das ich dann auch im Prinzip sofort oder nach nur wenig Zeit auch immer wieder reflektieren darf durch Publikum. Reflexionen ohne Publikum ist bei bestimmten Dingen, die man eben mit Publikum im Kopf erstellt, sinnlos. Und deshalb, so geht es vielen Performern. Wir sind gerade, ja, mit Fragezeichen beschossen. Und jetzt, ich darf ja hier in Bamberg das Künstlerhaus des Freistaats Bayern leiten. Und wir sind hier zum Glück noch in der Lage, den uns anvertrauten, als Gäste anvertrauten Künstlerinnen und Künstlern im Haus, die Stipendien weiterzuzahlen. Wir haben sogar auch einen neuen Jahrgang in Aussicht gestellt bekommen, der ab Mitte April anreisen wird. Also da geht die Künstlerförderung weiter. Dass sie nicht so ausdifferenziert ist und dass es eben nicht solche vielen schönen Möglichkeiten gibt, Kontakte herzustellen für die Leute, die hier anreisen und bei uns leben, dann mit den Bürgerinnen und Bürgern Bambergs. Das ist leider so.
Ja, wir erleben es ja auch in der Kulturberichterstattung, ist wirklich sehr, 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 sehr dünn geworden. Die Leute sind auch dünnhäutig geworden, natürlich. Irgendwie, das hängt so zusammen. Da ist die Verleihung der Karl-Zuckmayer-Medaille in gewisser Hinsicht ein Lichtblick in diesen etwas trüben Tagen. Die Medaille wird nächste Woche, also am 18. Januar, anlässlich seines Todestages immer traditionell verliehen. Man muss sagen, Zuckmayer bietet ja, glaube ich, auch ganz speziell für Sie mehrere Anknüpfungspunkte eigentlich, biografisch auch schon, weil er war ja auch jemand, der so mit Büchern, mit Literatur, mit Musik umgegangen ist. Er hat für die Zeitungen geschrieben, also war auch so ein kreativ rastloser Mensch, hat auch für den Film gearbeitet. Ja, war auch so ein Grenzgänger, Deutsch-Schweizer. Sie sind ja auch Deutsch-Schweizerin. Wodurch ist Ihnen Zuckmayer denn besonders nah oder vielleicht auch seelenverwandt?
Ehrlich, Zuckmayer war immer ein Haushaltsname, weil meine Mutter in meiner Pubertät ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Und die hat sie geschrieben über Leon Feuchtwanger. Und im Dunstkreis von Leon Feuchtwanger, dem Exil-Literaten später dann, ist natürlich auch Karl Zuckmayer. Und auch weil meine Mutter dieses wunderbare, traurige Gedicht Nachtgebet immer wieder rezitiert hat, ist er völlig bei uns mit drin. Also so wie man vielleicht so einen kleinen Hausgott hat wie Heinrich Heine oder der Vater immer was von Goethe rezitieren kann und so. So ist der Karl Zuckmayer und der Leon Feuchtwanger und ja, die Mascha Kaleko und so, die sind alle mit da.
Genau.
Dann ist so.
Zuckmayer kann man noch sagen, er lebte ja nach der Flucht vor den Nazis dann eben im amerikanischen Exil und hat dann eben da auch die entsprechenden Verbindungen gehabt. Sie haben auch in Ihrem letzten Lyrikband, Gottesanbieterin, ein Gedicht von Zuckmayer veröffentlicht. Wie kam es dann dazu?
Ja, also wirklich ein Hommagegedicht quasi und so fast ein Negativ-Hommagegedicht. Ich habe schon im letzten Sommer viel Zuckmayer gelesen, ohne dass ich gewusst hätte, dass mich da ein Preis ereilen würde. Ja, von dieser Lakonie, die in manchen Texten schwingt, rührt dann dieser Text, den ich geschrieben habe, der heißt Von zu viel Zuckmayer. Und dieses von zu viel Zuckmayer lesen und konsumieren wurde ich eben etwas lakonisch, aber auch sehnsüchtig. Also diese Art zu schreiben und vor allem ja auch eine Sehnsucht in den Literaturbetrieb immer wieder mal hineinfunken zu können mit etwas, was einem Aufmerksamkeit und ein ja, ein Auskommen wieder beschert. Ich bin da, so wie es allen oder sehr vielen Künstlern geht, immer nach der Suche nach einem Echo.
Und dieser Band, das muss man vielleicht noch sagen, Gottesanbieterin, der ist ja, wie gesagt, letztes Jahr, Sie haben es gesagt, im März erschienen. Und dieser Name geht zurück noch auf eine Begegnung, die Sie während Ihres Schüleraufenthaltes in den USA hatten, also schon ein bisschen zurückliegt. Und deswegen dachte ich, also eine Begegnung mit einer Heuschrecke, mit der bekannten Gottesanbeterin, also das muss ja dann doch ein sehr beeindruckendes Ereignis gewesen sein, wenn Sie diesem Insekt sozusagen nach dieser langen Zeit noch ein Gedichtband widmen.
Ja, und dann war natürlich auch die Frage, klingt das nicht zu schwülstig, wenn man einen Band Gottesanbeterin nennt und so. Dafür würde man ja auch erwarten, dass das ganze Gedicht, der ganze Band vollgestopft ist von Auseinandersetzungen mit dem lieben Gott. Und das ist es eben nicht so ganz. Kommt immer wieder vor, liest sich auch zwischen den Zeilen. Aber von daher dachte ich so, ist eigentlich nett, wenn man so ein Spiel noch draus macht. Also meine Art Gottesvorstellung biete ich ganz demütig an in diesem Band. Und in der Religion geht es ja immer um das Mysterium im Christentum auch und eben auch das Wunder der Auferstehung und so. Und eigentlich suchen die Leute in der Dichtung auch immer dasselbe, scheint mir. Also eben, nein, nicht dasselbe, das Gleiche. Auch eine Art Mysteriensuche und ein Verständnis für die heimlichsten und verborgensten Dinge.
Ja, und ich glaube, da gibt es auch so wirklich Verwandtschaften. Also Sie sagen ja auch, Sie sind eine überzeugte Katholikin, die in der protestantischen Diaspora aufgewachsen ist. Und Sie haben dann auch durchsetzen können, als Ministrantin dienen zu dürfen. Und wenn man sich so katholische Gottesdienste vorstellt, da passiert ja ganz viel. Das ist ja schon eine Show für sich mit gewissen Ritualen und Predigten. Das hat was Theatrales. Das dürfte ja Ihnen dann als Performancerin und als Poetry Slammerin ja auch sehr entgegenkommen, ja.
Ja, und ich komme wirklich von einem performativen Verständnis für Lyrik. Also von daher, das mit dem Poetry Slam, das war eine sehr schöne Aufenthaltszeit innerhalb dieser Szene. 5 Jahre war ich da so Mittäter und habe da viel gelernt, aber bin eigentlich froh, dass ich jetzt Einzelabende gestalten darf und mir wirklich auch meine Kompagnons für die Bühne aussuche und eben auch ganz stark musikalisch mich orientieren durfte und so. Das tat mir gut. Doch, also natürlich, also das zu sprechende und das gesprochene Wort machen für mich den Reiz aus. Auch da, glaube ich, gibt es eine Zuckmeier-Parallele, weil jemand, der fürs Theater schreibt und sich überhaupt so hineinversetzen kann, dass er Gehörtes so ablauscht, dass er es dann umtransferieren kann in, was sollten die Leute auf so einer Bühne sprechen, wie sollten die eine Situation entstehen lassen durch gemeinsames Gespräch, da wird einem dann klar, ja, das ist was mich interessiert.
Ich habe mir so gedacht, ob dann sozusagen diese Kirche oder diese ganz frühe Erfahrung da mit Kirche und diesem Kirchenraum auch schon so eine kleine Probebühne für Sie war, auf der Sie sich ausprobierend haben.
Ja, ich war eine ganz schlechte Ministrantin. Ich war so eine, die, wo sich dann der arme Pfarrer schon mit Augen verdrehen meldete und sagt, oh nee, nicht alleine mit der Nora. Die weiß immer nicht, wann sie genau aufstehen muss und wann und so. Also ich war eine ganz schlechte. Von daher ja, also auch da lernt man ja viel vom Theatralischen und von der Dramaturgie einer Veranstaltung. Und von Choreografie. Und man lernt, mit Charme umzugehen und mit Frustration und Enttäuschung, die man anderen zuführt. Ja, ich bin das Kind meiner Mutter da. Meine Mutter war selbst in einem Nonneninternat aufgewachsen und hat also eine relative Begeisterung und ein Interesse an Kirchen, an Friedhöfen, an kirchlichem Ritual, an mich vor allem weitergegeben. Meine Brüder sind so verhalten interessiert weiterhin, aber ich bin schon die es voll abbekommen hat.
Sie haben es gerne dann aber auch aufgegriffen. Also Sie haben nicht gesagt, nee, danke, ja, damit will ich nichts zu tun haben.
Ja, ich habe aber Phasen gehabt, wo ich es natürlich abgelehnt habe und wo ich so für mich geguckt habe, was will ich damit eigentlich? Und wäre ich in diesen Phasen mit anderen Leuten zusammengekommen, die also überzeugte Kirchenkritiker gewesen wären oder so, wäre ich vielleicht auch viel kritischer geworden. Aber ich habe mir Nuancen eines sehr kindlichen Glaubens erhalten können. Mein Glaube ist nie wahnsinnig getestet worden oder so. Ich habe es nie so empfunden. Ich war gut aufgehoben in der Kirchengemeinde, in der ich war. Und jetzt vor Corona bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen und habe mir vor allem unter der Woche einmal dieses Ritual auch gegeben. Und das hat mich ruhig gemacht und mir gefallen und gut getan. und es fehlt mir jetzt auch. Also in Corona-Zeiten gehe ich nicht in die Kirche.
Aber wo denken Sie sich Gott?
So manchmal denke ich so mitten hier in der Stirn, so auf der über der Nasenwurzel schwebend. Nicht, weil ich jetzt glaube, Gott sitzt in mir drin, aber irgendwie so ein Fünkchen, das ich vielleicht gerade ertragen kann von all dieser gloriosen Göttlichkeit, ist dann doch so bei mir und unterhält sich mit mir und ist so bei mir, schützend, schirmend und auch fordernd. Und dann wiederum ist er völlig außerkörperlich und irgendwie weit weg, aber schon allein, dass ich sage, ist er, ne, gibt's ja viele Feministen, die sagen so, wir müssen das irgendwie alles, muss ja längst verändert sein und dafür muss also auch als Frau gedacht werden und so. Ich bin schon froh, dass ich völlig weg bin von so einer Körperlichkeit, dass ich wäre gerade so enttäuscht, würde jetzt da irgendein auch schon schemenhaft als Mensch entgegenkommendes Wesen sich da outen als Gott, das würde mich schon irgendwie in Unglück stürzen, aber
wie passt denn eigentlich die Feministin Nora Gomringer in diesen auch katholischen Altherrenverein, sage ich jetzt mal?
Ja, also ich darf ja dem Ganzen sehr nahe rücken. Ich werde so in die Bischofskonferenz eingeladen, bin Mitglied der Synode und so, darf da sehr nah zuhören und das lassen sie alles zu. Ich darf auch kritische Fragen stellen. Ich bin auf der einen Seite nicht der ganz stürmische Geist, der also da laut aufjault, sondern ich höre wirklich, ich versuche herauszufinden, warum die Leute auch mit bestimmten Reserviertheiten aufeinander reagieren und so und sehr zurückhaltend Fragen stellen und miteinander kommunizieren. Ich habe da nicht so viele Probleme. Wer ein Verbrechen begeht, ist ein Verbrecher und muss gerichtet werden. Und dass er Teil einer Arbeitswelt ist, die ihn da gerade schützt, das ist auch ein Verbrechen. Mich irritiert, dass das nicht so gesehen wird und so quasi innerhalb dieses Geschäfts und der Firma katholische Kirche so untergemengt wird und das, ja, da kann ich ja nur sagen, das geht nicht, aber es geht natürlich, es wird genauso praktiziert und das ist auch Teil der strengen Aufsicht und Idee der Synode, dass man da absolut stärkstmögliche Gegenwehr auch formuliert, dass eben Männer und Frauen, Laien und klerikal festarbeitende Menschen einfach auch ein Nein formulieren und sich da dagegen stellen, ja.
Aber es geht ja auch dann um so Sachen wie Frauenbeteiligung. Und wenn ich jetzt daran denke, dass Papst Franziskus großzügig gesagt hat, die Frauen, die dürfen jetzt auch die Kommunion austeilen und sie dürfen jetzt auch lesen, eine Lesung halten, was sie im Prinzip schon die ganze Zeit machen. Kommt Ihnen das nicht auch komisch vor?
Doch, noch natürlich. Und da kann ich einfach nur sagen, das wie schräg, wie absolut schräg und weltfern. Aber das kennt man ja, wenn viele Menschen was machen und das Ganze wird dann ein langer Hund, dann weiß ja die Schnauze nichts von der Schwanzspitze. Also,
so kann man auch ausdrücken, ja. Aber ich finde es auch interessant, dass Sie diese Ambivalenz auch eben durchaus sehen und trotzdem sagen, ich bleibe dabei. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, also Sie haben ja schon gesprochen davon, dass Sie teilnehmen an diesem synodalen Weg, der jetzt den Reformprozess auch einleiten soll. Und ich denke mal, so in Ihren Kulturkreisen, die ja auch oft sehr linksliberal und kirchenkritisch sind, kommt das leider auch nicht so ganz so gut an, so eine Beteiligung.
Ja, das stimmt. Kann man nur sagen. Überhaupt finden das ja viele total irritierend, dass ich überhaupt noch was mit dem lieben Gott habe, dass das für mich wichtig ist und dass ich da über Gott was geschrieben habe und Gebete propagiere und Gebete und Gedichte. Das ist ja alles total schräg. Aber für mich, wie Sie schon sagen, das sind aushaltbare Ambivalenzen. Ich kriege so viel mehr zurück aus meiner Beschäftigung mit diesen Themen, dass ich mir das gar nicht leisten könnte, mich dem nicht zu widmen. Also es ist für mich so lebenswichtig geworden, da auch eine Freiheit wahren zu können, die ich eben mir auch gewählt habe. Ich will mich davon nicht trennen müssen, weil eben 10.000 andere sagen, lass das und wie kannst du nur? Genau bei diesen Dingen muss man, glaube ich, immer ganz genau hingucken und sagen, ja, aber es geht ja hier um mich, ne? Und also auch noch um meine Auseinandersetzung damit. Und so wie ich kann und meine, möchte ich dabei bleiben. Wenn nämlich alle die Kirche verlassen, dann guckt auch keiner mehr drauf, was sie machen.
Ja, da fällt mir immer so ein schönes Zitat ein eines polnischen Dichters Letz mit seinem unfrisierten Gedanken. schwer zu sagen, wer gegen den Strom schwamm. Und das, finde ich, drückt es auch so ein bisschen aus. Wie
Bei
ist das
allen
bei Ihnen?
Themen. Das ist ja bei allen Themen immer, ne? Und gerade, da muss ich dann auch fast an Avenidas denken, an das Gedicht, ne? Diesem Gedicht meines Vaters, jetzt die eine Richtung quasi gegen den Strom schwimmt. Ich habe dann mich für das Gedicht eingesetzt, weil ich gedacht habe, oh, mal gucken, in welche Wasser meine Texte irgendwann mal geraten. Und wann ich dann mich einer Kritik auseinandergesetzt oder konfrontiert sehe, wo ich ehrlich nicht verstehe, wo die herkommt. B, kann ich da also, das muss mir mal einer beweisen, dass ich da also dann in dieser Richtung bin. Und es hat ja noch immer kein Mensch zum Glück dem Eugen Gomringer nachweisen können, dass er ein Sexist wäre, ne? Aber diese Anklage lebt und steht im Raum, kaum ist es ausgesprochen. Also hat uns tief getroffen und mein Vater, ich weiß gar nicht genau, der ist so stoisch und schweizerisch, aber mich hat das wütend gemacht und mich auch weg entfernt von den Kolleginnen und Kollegen und vor allem von diesen Berliner Menschen.
Ja, man muss vielleicht noch mal sagen, das war 2018, da ist dieser Streit losgeworden um dieses Gedicht Avenidas. Das war auf der Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin eben angebracht und irgendwie kam der AStA, der Studierendenrat, wohl auf die Idee, das sei sexistisch. Gab dann großen Streit darum und es musste dann tatsächlich auch entfernt werden am Ende. Sie haben sich eben auch dann in dieser Debatte, die auch sehr medial, sehr laut ausgetragen wurde, auch eingemischt. War das dann eher so für Ihren Vater oder eigentlich für den Text?
Also meines Verständnisses nach war das für den Text. Mein Vater und ich waren vor allem in dieser Zeit überhaupt nicht nah, haben kaum miteinander gesprochen. Also ich muss aber auch sagen, also ich fand das so hirnrissig, dass ein Text, der ja schon seit also den 50er Jahren existiert und eigentlich wegen seiner fast schon immer angegriffen wurde, wenn dann eher ob seiner Null-Emotionalität. Weil es halt ein permutiertes Textgebilde ist, das man auch bauen kann mit einfach sechs anderen Elementen, die man in der Sprache einfach so schön arrangiert und dann dahin schreibt. Und dann, also ich war total irritiert, dass die Leute so heftig reagiert haben und wollte den Text seinen Feinden irgendwie mehr erklären. Ist so mittelgut gelungen, hat stark in das Horn gestoßen, dass der freundlichen Befürworter sowieso dieses Textes und auch des Werks des Dichters und natürlich auch der Künstler, die gewohnt sind, sich mit Kunst im öffentlichen Raum auseinanderzusetzen und sagen, dadurch, dass ein Text an einer Wand steht, ist es Teil der Bewegung Kunst im öffentlichen Raum und muss ganz anders behandelt und beurteilt werden. Und leider sind diese Stimmen relativ still gewesen, dann letztlich in der Gesamtauseinandersetzung und haben den Dichter im Stich gelassen.
Der Dichter, das möchte ich auch noch beifügen oder anfügen, ist Eugen Gomringer, Ihr Vater, eben Begründer auch der konkreten Poesie. Und Sie haben es ja gesagt, in dem Sinne war auch dieses Gedicht gestaltet, ein Spiel auch mit Worten. Und ist dieser Streit, der da sich vollzogen hat, ist das sozusagen nur eben eine bittere Note, so wie Sie es eben beschrieben haben? Oder würden Sie da schon mehr sehen, auch eine Tendenz in unserer Kulturwelt eben sehr schnell auch Urteile zu treffen? Oder anders gefragt, was sagt auch diese Debatte über unsere Gesellschaft aus?
Also, dass diese Debatte 2018 so entfacht ist, hat sicher was mit einer generellen Vorbereitung des Bodens zu tun gehabt. Und diese Vorbereitung des Bodens ist einfach ganz stark auch aus den USA gekommen. Linksliberal in so einer Art, dass wir müssen vorsichtig sein, was wir den Leuten jetzt sagen. Sprache, ein Minenfeld. Wir müssen vor allem auch sichtbar machen in der Sprache. Dann ist das bei uns ja übergegangen in die MeToo-Debattenzeit. Ne? MeToo kam quasi 3 Monate später. Die Avenidas-Sache war im August 2018 aufgeflammt. Und nach der MeToo-Debatte, ja, die ja quasi immer noch so unterschwellig auch mitläuft, haben wir ja schon einige Stürme jetzt wieder durch. Auch wichtige Dinge, Auseinandersetzungen, die ja auch in einer pluralistischen Demokratie funktionieren. Wir können uns ja auch miteinander unterhalten, wehren, streiten. Aber leider sind die Dinge, wie Sie es auch jetzt beschrieben haben, vielleicht stärker auf Corona bedacht, immer mehr zu einer Entzündlichkeit geworden. Die Leute sind dünnhäutig beziehungsweise ganz schnell angepiekst. Und es ist so ein generelles Klima der verbalen Eskalation und des Bedrohtseins irgendwie entstanden. Ich bin da völlig überfordert von die Hälfte der Zeit, weil die Leute auch so wahnsinnig schnell Dinge formulieren können und also vor allem so anklagen, dass ich also denke, ich komme da gar nicht mehr mit. Ich weiß gar nicht, was ist denn da das Problem? Ach so, der ist da nicht in der Sprache abgebildet oder so. Da muss ich erst mal überlegen. Und ja, der ganze Rassismus, der in der Sprache liegt und so, da ja, sehe ich mich auch immer wieder gefordert, immer so schnell zu reagieren, Zeitungen fragen an, schreiben Sie auch bitte dazu, machen Sie hier was zu. Und dann muss ich die Hälfte der Zeit ablehnen, weil ich einfach viel länger brauche, um da auch eine Meinung zu finden.
Ja, ich finde es schwer auch, also sich zu überlegen, welches Fettnäpfchen rechts und links lauert. Und ich könnte mir auch vorstellen, für Sie als Lyrikerin, es spielt da so dieses Thema Gendersprache eigentlich auch eine Rolle?
Ja, vor allem merke ich, also jetzt gebe ich manchmal Texte ab und dann schreibt mir die freundliche Redaktion, ah, wir haben gemerkt, Sie haben den Text gar nicht durchgegendert, das machen wir gerne für Sie. Und ich so, was? Ich habe es auch nicht so gedacht. Also muss ich ehrlich sagen, es ist bei mir nicht so verankert schon oder noch oder keine Ahnung. Ich denke noch sehr, ja, wahrscheinlich auch in dieser Sprache irgendwie der 60er oder so, dass eine Sprache, ein Wort auch ein, wie ein Gegenstand ist, also so mit der Materialität der Sprache. Und ich gehe gar nicht so davon aus, dass alle drin abgebildet sein müssten. Ich habe gar nicht den Anspruch, auch selbst so abgebildet zu sein darin. Aber gut, es ist ja auch nicht so, leider, dass kaum benennt man die Sache, wäre sie verschwunden oder gebannt oder da überlege ich auch oft, ob das vielleicht auch Leuten im Theater, wie eben zum Beispiel eben auch wieder Zuckmayer, nicht ähnlich gegangen ist. Immer wieder durch die Zeiten die Sprache so nachjustieren müssen, dass man überhaupt noch veröffentlicht wird und nach außen was zu sagen hat. Und auch Dinge, die ich jetzt sage, die können ja von Leuten gehört werden, die dann sagen, aha, die Gomringer, da habe ich sie. Sie ist eigentlich eine solche und sie hält von dem nichts und dann will sie das. Und jetzt ist sie in dieser Schublade aus und vorbei und mit der wollen wir nichts zu tun haben. Also bringe ich mich um Kopf und Kragen und achte darauf, was ich sage, wann ich sage, wie ich sage.
Wie ist das denn, Frau Gomringer? Texten Frauen anders eigentlich auch als ihre männlichen Dichterkollegen, als Jan Wagner beispielsweise?
Ich glaube manchmal, dass Frauen andere Themen wählen. Das auf jeden Fall. Und dass die Sprache eine, auch einfach durch Sozialisation eine andere Nutzung erfährt bei Frauen, entweder viel mehr auch genutzt wird, weshalb dann Formen der Mündlichkeit auch stärker ausprobiert werden, habe ich oft das Gefühl. Männer schreiben oft stark mit dem Gedanken von, ich schreibe etwas auf eine Seite und es ist eigentlich wie ein gemeißeltes Wort. Und bei Frauen habe ich das Gefühl, der Umgang mit dem Wort hat sowas, ja, wie von Hilde Domin, ne? Man wirft es in die Luft und der Wind fährt hindurch und so. Es hat eine Art fast politische Beweglichkeit auf so einer Seite, das Wort der Frau. Das ist ein komischer Gedanke vielleicht, aber ich habe den immer wieder mal, wenn ich gerade so viele lyrische Arbeiten von Frauen hintereinander lese, dass ich oft denke, ah ja, das spricht davon, dass Frauen aus einer Frauenwelt heraus dichten. Die haben mit Müttern gesprochen, mit Großmüttern, die müssen sich um Pflege kümmern, um Unterstützungen in einer anderen Art als Männer. Ich will gar nicht sagen, dass das Männer nicht tun, aber ich kenne viele Männer, die Frauen und andere, also Eltern pflegen, aber das niemals als Thema verwenden würden in ihrer Lyrik. Ich kenne aber Frauen, die das quasi immer auch aufarbeiten und mit Literatur sich wieder befreien auch zum Teil, ja.
Das Bild, was Sie da eben bemüht haben von Hilde Domin, das fand ich, passt wahnsinnig gut zu Ihnen, so die Wörter so in die Luft zu werfen und dass sie dann so richtig durcheinander gemischt werden und man macht so richtige Akrobatik damit, das passt eigentlich genau zu Ihnen. Wann ist denn eigentlich ein Gedicht rund für Sie?
Relativ schnell. Ich bin da sehr vom Theater geprägt. Wenn er sich gut sprechen lässt, der Text, und ein bisschen so einen Härtetest überstanden hat, eben es sich auch gefallen lässt, dass man nochmal an ihm arbeitet und er vielleicht auch nochmal seine Form ein bisschen ändert oder so, dann ist so ein Text fertig. Also das kann manchmal ja schon nach 2 Minuten so ein Ha hingesetzt und so ist es. Aber dann gibt es ja auch Texte, die sich sehr arg befragen lassen müssen, weil dann zum Beispiel sehr kluge Lektoren mich so erwischen und sagen so, wie meinst du denn das? Das kann doch gar nicht sein und da irrst du dich doch. Und ja, also Wort ist auch immer Debatte und Verhandlung.
Aber gerade bei Ihnen spielt ja der Klang auch eine ganz große Rolle. Ist das dann so eine Gefühlssache, dass Sie sagen, wow, jetzt stimmt's? und kann eigentlich dann auch nur Nora Gomringer, richtig, Nora Gomringer Texte vortragen.
Nö, ich saß jetzt schon oft in Situationen, wo andere Leute mir die Texte, meine Texte vorgetragen haben. Dann habe ich eigentlich überrascht, immer wieder mich nickend empfunden und gewusst, aha, funktioniert. Ja, doch, kann man so machen. Ehrlich, bei der Lyrik hat mir noch keiner so richtig gut gefallen. Oft wird es vertont. Da muss ich auch einfach immer wieder mal hinhören. Manches entspricht einfach nicht meinem Musikgeschmack. Aber es gibt zum Beispiel so Vokalensembles wie das Wortart-Ensemble, die haben es ganz toll getroffen, wo ich auch dachte, genauso. Ja, letztens im Theater, als ich dann fürs Theater Gütersloh ein Theaterstück geschrieben hatte in der Corona-Lockdown-Zeit. Die haben das fantastisch aufgeführt, grandios. Also hat mir auch total gefallen. Ich saß da drin und habe also seit langem mal wieder diese Erfahrung gemacht, dass ein Publikum lacht und dass also Leute den Humor, den man versucht, wie so eine Brotkrumenspur auszulegen, dass sie es schaffen hin zu meinem Hexenhäuschen. Also da war ich ganz glücklich, ja.
Das finde ich interessant, was Sie sagen, den Humor auszulegen. Ist Humor in der Lyrik nicht erwünscht? Relativiert es dann die Leistung der Lyrik?
Also Humor in der Lyrik ist nochmal was ganz Eigenes. In der Tat, ich werde oft bei Lyrikfestivals gebucht, weil man weiß, ach, die Gomringer, die kann man auch ans Ende des Abends setzen, dann wachen die Leute wieder auf, dann gehen die heiter nach Hause. Schön, erhebend. Und so wünsche ich mir eigentlich auch. Ich möchte auch gerne aus einer Veranstaltung gehen, erhoben, angeregt und irgendwie, ja, stimuliert, nicht so plattgedrückt und denke, oh je, ist ja irgendwie ganz schwer alles und die Welt dunkelschwarz und so. Aber wer in der Lyrik und gerade als Frau humorvoll auftritt, ja, und nicht so ganz schräger Humor, sondern manchmal eher auch so hin zu vielleicht fast Heinz Erhardt-artig und Mascha Kalecko und Woody Allen so ein bisschen. Sind einfach die Quellen, aus denen ich mit schöpfe und hoffentlich auch so ein bisschen fein, so Heinrich Heine-mäßig. Das ist unter Verdacht. Ja, das ertragen die Leute, die sich mit Lyrik auseinandersetzen und die Lyrik als etwas sehr Ernstes, sehr wahres, sehr männliches Verstehen. Die können das überhaupt nicht übereinbringen im Kopf. Ich bin aus der Lust des Lyrikhörens, mit der bin ich groß geworden, Westphal zu hören, wie er Heine rezitiert mit Jazz oder Peter Rümkopf zu hören oder die wunderbare Sängerinnen, auch Eartha Kitt und so, ne? Also die einfach das Wort auch rollen und expressiv nutzen und so. Und dann habe ich immer gedacht, so muss man doch Sprache transportieren, dass sie, oh, den Mund möchte man küssen, der diese Worte spricht. Und das hat für mich was Erotisches, glaube ich, ein Erotikum. Das ist ja auch nicht neu. Es gibt viele Leute, die angezündet sind von Sprache. Zum Glück ist das so. Das ist mein Geschäft.
Angezündet von Sprachen und haben Sie deswegen auch eine, ich glaube, Sie haben auch eine Gesangsausbildung gemacht, extra nochmals. Oder auf jeden Fall eine ausgebildete Stimme, hilft Ihnen das? Oder war das sozusagen der Gedanke, dass ich dann vielleicht noch mehr machen kann mit meiner Sprache?
Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die sehr, sehr bildungspositiv war, die also mich heiß gemacht hat auf Latein, die wollte, dass ich Klavier spiele, weil sie eben, die hat gar nicht erwartet, dass ich eine tolle Pianistin werde, was ich also wirklich auch bei weitem nicht wurde. Aber was ich dadurch gelernt habe, ist, ich kann Partituren lesen. Ich weiß auch jetzt, das hilft mir in meinem Beruf, wo ich eben Veranstaltungen plane mit Komponistinnen und Komponisten. Ich kann mir so eine Partitur angucken und in etwa sehe ich, was mich da erwartet, auch wie viel Geld ich einsetzen muss, um einem Musiker Zeit zu geben, sich ein Repertoire auf den Kasten zu schaffen und so, ne? Also das sind alles Mitteilungen aus dem Bereich der Wissenschaft und der Wissenschaften.
Sie haben es gesagt, Sie sind in einer Familie groß geworden, da ging es ganz viel um Bildung, noch mehr um Literatur, Lyrik, der konnten Sie eigentlich nicht entkommen. Ihr Vater Eugen Gomringer, haben wir auch schon drüber gesprochen, Begründer der konkreten Poesie. Dann die Mutter Nortrud Gomringer war auch Germanistin, Sprachforscherin, Leiterin auch der Literatur im Kunsthaus Rehau in Oberfranken. Haben Sie denn, Frau Gomringer, nicht mal an irgendeiner Stelle Ihres Lebens gedacht, ich will ja eigentlich raus?
Ja, natürlich. Ich bin ja auch vom elterlichen Betrieb, soweit es ging für mich, habe ich mich entfernt. Ich bin zum Beispiel stark an die Popkultur angelehnt, was beide Eltern gar nicht so hatten. Meine Mutter schon. Ich wollte eigentlich Musical-Darstellerin werden. So mit 14, 15 habe ich gedacht, das wird's. Dann hatte ich einen schweren Unfall. Dann habe ich gemerkt, ja gut, muss ich mal irgendwas anderes machen. Und dann habe ich gerne studiert und gemerkt, ah, Archive, das wäre so mein Ding. jetzt, wo ich so gar nicht so viel in den Büchern arbeite, sondern eben auch auf den Bühnen, merke ich, dass es mich zum Fernsehen zum Beispiel viel eher ziehen würde oder gezogen hätte. Aber damals war ich zu schüchtern. Ich habe so mit 18 gedacht, wie, man kann auch in die Schachtel da rein und man kann aus der heraus sprechen. Ich habe einfach gerne Fernsehen geguckt. Also ich bin extrem TV-ophil.
Immer noch auch?
Ja, sehr, sehr, sehr. Also bevor ich ein Buch lese, gucke ich mir 3 Netflix-Serien an oder so. Und bei Büchern habe ich auch so in den letzten Jahren sehr gefunden, was mich dann doch anspricht. Ich gucke mir per se ja immer die Amerikaner an. Ich bin ja Amerikanistin. Dann kommt Kinderliteratur innerhalb der amerikanischen Literatur und Lyrik. Und das sind eigentlich so die Formen. Jetzt haben mich noch die Graphic Novels seit so 2, 3 Jahren gefesselt. Aber bevor ich so einen richtigen Roman lese, nee, da geht viel Zeit ins Land. Ne?
Und auch selber mal, haben Sie mal drüber nachgedacht? Ich meine, Sie haben mal für einen Prosatext den Bachmann-Preis bekommen. Da haben Sie mal drüber nachgedacht, da mache ich jetzt mal weiter, schreibe selber mal an einem Roman.
Ja, ach ja, aber nie so mit so großem Ehrgeiz. Immer wieder überfallen mich so Ideen und dann schreibe ich die meinem Verlag und er sagt, ja bitte, schreib doch einen Roman. Und dann sage ich so, ja vielleicht. Und dann schleiche ich mich wieder davon und schreibe ein Gedicht und schaue 3 Serien. Ich weiß nicht, also ich sehe im Moment gar nicht so die Not, dass auch noch was von mir auf diesen Markt soll. Ja, gebe aber zu, dass ich also das Jahr beendet habe mit 3 Kurzgeschichten. Und so ein bisschen formuliert sich ein Gedanke in meinem Kopf. Ja, aber wer weiß.
Ich wollte mal fragen, Ihre Familie war ja doch irgendwie was Besonderes. Also von außen betrachtet, Patchwork-Familie. Der Vater hat 5 Söhne in die Familie gebracht, die Mutter nochmal 2. Dann kam sie sozusagen, die Tochter. Das klingt irgendwie so nach ganz bunter Familienidylle.
Der Idylle nicht. Wir hatten nie den Moment des gemeinsamen Zusammenlebens. Wir hatten sogar in diesem Leben noch nicht einmal die Situation, dass wir sind alle in einem Raum.
Wirklich?
Ja, es gibt auch 2 Brüder, die ich eigentlich so noch nie gesehen habe. Die kenne ich von Bildern und von Gesprächen über sie, aber die habe ich einfach noch nicht getroffen. Also wir sind einfach nicht so nah. Die Brüder, die ich kenne, mag ich sehr und bin glücklich, dass ich sie habe und dass es uns gegeben ist, dass wir uns kennenlernen dürfen, weil bei dieser Produktion all dieser Kinder sind ja auch Leben berührt worden und auch Gefühle betroffen worden. Und da ging auch Herzbruch einher. Meine Eltern hatten beide Partner vorher und ja, so ist das halt. Ohne diesen Herzbruch, der eben auf verschiedenen Ebenen auch begangen wurde, gäbe es mich nicht. Ich gehe damit sehr bewusst um und ich mache auch so Familienpolitik, indem ich sage, ich habe 7 Brüder. Während mein Vater zum Beispiel, der sagt halt, er hat eine andere Zahl von Kindern, aber mittlerweile nimmt er sich dem so an und sagt, ja, ja, es sind viele Kinder.
Jetzt muss er sich da erst herantasten an diese Familiensituation immer noch, offensichtlich.
Ja, wird ja 96, kann er noch ein bisschen was zu tun.
Ja, ich finde es interessant auch, man würde sich ja vorstellen, dass Ihr Vater so in Sachen Lyrik Ihr erster Ansprechpartner war, aber wenn ich es richtig wahrgenommen habe, war es vor allen Dingen Ihre Mutter, die Sie auf Ihrem Weg in die Kunst, in die Lyrik auch immer unterstützt und ermutigt hat. Was haben Sie so von ihr mitbekommen als ganz zentrale Motivation?
Einfach die Lust an Lyrik, an einzelnen Texten. Ich kann ja gar nicht sagen, so wenn man sowas sagt an Lyrik, dann fragen alle, was haben Sie denn von Schiller gelesen? Also ich kann nicht sagen, ich wüsste vom Gesamtwerk von irgendeinem Autor sehr viel, außer schon von Eugen Gomringer. Aber mit einer Germanistin leben zu dürfen, die hier und da wirklich dir zum Frühstücksei dazu auch noch einen Text oder ein Fundstück zeigt und sagt, du, das ist doch ein wunderbarer Satz. Hör mal, das sind Momente und das sind Gaben, die man bekommt und die bei einem bleiben. Das sind ganz große existenzielle Geschenke, weil sie sich festigen in einem. Das ist einfach große Zugewandtheit. Und meine Mutter hat sich immer mit geistigen Gegenständen beschäftigt und das auch mitgeteilt und gesagt, jetzt lese ich das und das, es beschäftigt mich wahnsinnig. Wie siehst du das? Dass man auch als Kind so ernst genommen wird, dass ein erwachsener Mensch einen geistigen Vorgang hat und mich davon nicht in Unkenntnis lässt, sondern auch von mir einfach nicht fordert und sagt jetzt, ach nein, du bist ja dumm und was denkst du denn, sondern einfach sagt, was hältst du davon? Oder ist das nicht faszinierend? Von meiner Mutter habe ich gelernt zu loben, begeistert zu sein, ja, Schönheit zu sehen. Ja, und auch, also meine Mutter war auch wahnsinnig kurios, also wirklich über ihrem Ort, an dem sie gestorben ist, steht ein Skelett. Meine Mutter hat also Zeit ihres Lebens da in dem Bett, in dem sie geruht hat, hat sie immer ein Skelett stehen gehabt, weil sie halt einfach Anatomie begeistert war. Und so steht da jetzt, wenn ich da stehe und Andacht halte, steht immer ein Skelett mir gegenüber. Und mehr Memento Mori gibt es überhaupt nicht.
Ich habe noch dran gedacht, Ihre Mutter ist ja im Dezember verstorben, also ist noch gar nicht so lange her. Und Sie haben diesen Lyrikband verfasst, also Gottesanbieterin, wir haben darüber gesprochen, da geht es ja auch um Tod und Sterben, weil Sie diesem Band ja auch einem Freund gewidmet haben, der verstorben ist. Schaut man sich dann die Zeilen, die man geschrieben hat, anders an oder spenden Ihnen Ihre Zeilen dann auch doch vielleicht auch Trost dann jetzt?
Ja, es ist schon so, dass ich denke, ha, nicht schlecht getroffen, aber diese Dimension der Trauer habe ich so noch nie erlebt. Das finde ich auch verblüffend und fast traurig. Mein Freund Tim habe ich schwer getrauert und der fehlt mir jeden Tag. Aber das mit meiner Mutter jetzt, das ist jetzt über einen Monat, knapp über einen Monat, und das so eine, also einfach so eine Trauererfahrung zu machen, die mich getroffen hat, wie als hätte mich jemand gekidnappt und in ein Land ausgesetzt, in dem ich eben jetzt keine Mutter mehr habe. Das ist für mich so brutal und so hart, dass ich da auch körperlich ganz stark reagiert habe. Wirklich, so habe ich es noch nie erlebt. So geht es ja allen Menschen, die dann jemand verlieren. Aber für mich gibt es ja graduelle Stufen, habe ich jetzt bemerkt. Und in meiner Lebensphase jetzt mit 40, wo meine Mutter noch mal mich bekommen hat quasi. Also meine Mutter hat mich mit 41 bekommen, da ist sie jetzt verstorben. Und das natürlich, das beschäftigt mich sehr. Und dann gucke ich mir meine Texte an und denke so, mit welcher Hybris habe ich als ganz junger Mensch so Trauertexte geschrieben? Aber dann versuche ich, gnädig mit mir zu sein und auf diese vermeintliche Hybris zu gucken als eine Art. Natürlich war man auch als junger Mensch schon sehr traurig. Das war halt das Maximum an Trauer, das man damals fühlte. Jetzt mit 40 fühle ich, die Schleusen sind offen. Alle meine Wege, alle meine Venen, Adern, das steht alles jetzt mitten im Leben. Und das ist auch wie eine große Tastatur, bedienbar. Alles an mir erzeugt jetzt irgendwie inneren Klang. Wenn ich gerührt werde, dann spielt eben von Bach bis ist Christopher Cross alles in mir. Und früher vielleicht nur Christopher Cross, keine Ahnung.
Sie haben eben gesagt, was Sie alles von Ihrer Mutter mitbekommen haben. Wie war das mit dem Vater? War der dann eher so unnahbar?
Als ich ganz klein war, war der auch viel anwesend. Habe ich darin gesehen, dass es viele Fotos gibt, wo er sagt, die hat er geschossen. Okay, bin ich ein ganz kleines Kind drauf, so unter 2 Jahren. Und dann war mein Vater ja Prof in Düsseldorf, auch an der Kunstakademie, und war viel weg. Also ich habe wirklich Jahre meines Kindheitslebens aufwachsend so erlebt, dass er nicht da war und nicht so ansprechbar. Ja, mein Vater war immer positiv zugewandt meiner Arbeit und auch meiner Person, aber ich bin ein Mama-Kind, bin richtig mit Mama aufgewachsen und die war die für mich zuverlässigste Ansprechperson, als ich ein Kind war. Von daher, mein Vater war immer sehr beeindruckend und ein bisschen unheimlich und streng, sehr streng. Das haben meine Brüder, glaube ich, viel stärker noch abbekommen, weil er da ein jüngerer Vater war. Und bei mir war dann schon ein bisschen laissez-faire mit drin. Ich konnte mich immer an meine Mutter halten.
Und so Gespräche heute, wie muss man sich das vorstellen? Sprechen Sie dann über zum Beispiel Ihre Arbeit oder über Ihre Lyrik, die Sie verfassen? Ist er da auch ein Kritiker oder hört er sich das nur gerne an? Oder sprechen Sie gar nicht über Ihre eigenen Sachen oder sprechen Sie lieber die große Politik?
Dadurch, dass mein Vater selbst noch viel schreibt und publiziert und auch diese Kraft in sich hat und auch einfach das Bedürfnis hat, viel mehr darüber zu sprechen, höre ich ihr eigentlich mehr zu. Manchmal würde ich ihm gern was mehr erzählen, aber das ist so. Im Leben gibt es Zeit für alles und im Leben eines 96-Jährigen gibt es einfach Zeit für bestimmte Dinge und das hat viel mit ihm selbst zu tun. Also ich bin die Zuhörerin bei meinem Vater und kann ihm, glaube ich, nicht viel erzählen. Also ist auch nicht so die Art, wie wir kommunizieren. Wenn er eine Sorge hat, kann er sich immer bei mir melden. Ich weiß nicht, ob ich ihm viel helfen kann, aber es ist so, meine Mutter war, das muss man auch einfach sehen, wir sind ja jetzt eine frisch verwundete Familie und wir sind eben diese Kernfamilie, die entstanden ist, Vater, Mutter, Tochter, so. Und jetzt ist eben die Mutter weg. Und wer wir jetzt sind, wir Entwurzelten und wie blind durch die Gegend tappenden, Trauernden, müssen wir erst herausfinden und welche Bedürfnisse wir haben, einander von unserer Arbeit mitzuteilen und so. Das ist noch nicht klar. Aus der Vergangenheit kann ich aber sagen, ich brauchte von meinem Vater nur, dass er nicht dagegen spricht, was ich mache. Und das hat er nie getan. Aber ich brauchte nie seine Fürsprache, um das Gefühl zu haben, okay, ich darf weitermachen, es zählt etwas, es ist wichtig oder so. Nee, das brauchte ich nie.
Dann wünsche ich Ihnen für dieses neue Kapitel, das Sie da als verwundete Familie aufschlagen, viel Glück, viel Zuversicht. Vielen Dank, Nora Gombringer.
Danke.